Bei mir hat es auch gleich Klick gemacht. Die Liebe zur Natur, zu diesen Inseln, das hat mich gleich irgendwie fasziniert, ja. Hier haben wir wunderschöne Wege, Bergwege, wir haben Kraterseen und wir haben auch den höchsten Berg Portugals auf der zweitgrößten Azoreninsel Pico.
In dieser Folge möchte ich euch mitnehmen auf die Azoren. Es geht um vulkanische Naturparadiese, um intensive Begegnungen mit Walen.
I felt like all of my body was like bursting with heat and like magical sparkles. I was even more excited than everyone on the boat.
Und um das Leben auf den Inseln mitten im Atlantik.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Und heute begrüße ich euch gemeinsam mit meiner langjährigen Kollegin Jana Olsson. Hi Jana.
Hallo.
Du bist diesmal auch dabei. Ich freue mich sehr.
Ja, wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen für den Weltwach-Podcast. Und dieses Mal freue ich mich ganz besonders, euch zu einer, wie ich ja finde, sehr besonderen und großartigen Reise mitnehmen zu dürfen. Es geht nämlich heute auf die Azoren. Ein Archipel mitten im Atlantik zwischen Europa und Amerika, in dem die Natur den Takt vorgibt. Es geht um Nebelwälder, Vulkane und heiße Quellen.
Das klingt sehr verheißungsvoll, zumal ich auch weiß, dass du dort ganz, ganz viel gemacht, unternommen hast, gesehen hast, gehört hast. Du hast Interviews geführt, O-Töne gesammelt, ganz viele Menschen getroffen. Also warst ordentlich unterwegs. Und mich würde jetzt zum Einstieg schon mal interessieren, gibt es irgendwas, das du persönlich dir von den Azoren mitgenommen hast?
Ja, ich war ja auf São Miguel unterwegs. Aha. Das ist die Hauptinsel dort und da habe ich versucht, so viele Geschichten über das Leben und die Menschen dort einzufangen wie möglich. Aber ich habe auch von den anderen Inseln erfahren. Und was mich ganz besonders beeindruckt hat, war einfach diese starke Verbindung zur Natur, die auf den Azoren wirklich irgendwie spürbar ist. Also ich habe eigentlich alle meine Interviewpartnerinnen gefragt, was macht das Leben für dich auf den Azoren so besonders? Und Erik, wirklich alle haben die Verbindung zur Natur genannt und auch Entschleunigung genannt. Also ich hatte das Gefühl, das Leben auf den Azoren folgt wirklich seinem ganz eigenen entschleunigten Inselrhythmus.
Und ist es dir auch so ergangen? Konntest du selbst entschleunigen?
Ja, ich hatte ja viel zu tun.
Deswegen frage ich. Einmal so ganz scheinheilig.
Aber diesen Vibe, den habe ich durchaus wahrgenommen. Aha. Also das war auf jeden Fall spürbar. Genau. Und diese Ruhe, die wird aber gleichzeitig irgendwie auch von so einer Kraft gepusht, hatte ich das Gefühl. Energie, Kraft im wahrsten Sinne des Wortes, denn unter diesen grünen Hügeln brodelt ja auch die Vulkanwärme und überall steigen heiße Quellen dampfend empor und auch der Atlantik drumherum, der ist ja immer in Bewegung. Also diese Mischung aus Ruhe und Kraft, die hat mich wirklich besonders fasziniert.
Ja, ich merke schon, du hast nicht nur Stimmen eingefangen, sondern auch Stimmung, sprich Atmosphäre.
Und das im wahrsten Sinne. Ich habe sogar in die tiefsten Lavahöhlen noch das Mikro reingehalten, um für euch irgendwie die Stimmung einzufangen.
Da bin ich gespannt, was dort zu hören gibt.
Ich kann ja schon mal so einen kleinen Teaser geben. Aha. Also es geht natürlich nicht nur um Sounds, sondern ganz viel auch um Begegnungen. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Menschen gesprochen und irgendwie allen das Mikro unter die Nase gehalten und versucht zu erfahren, wie ihre Welt dort aussieht. Und es geht um starke Frauen und Tee, um Wale und Delfine, um die Kraft der Vulkane, geheime Traditionsrezepte und um dampfende Nationalgerichte, die in der Erde gekocht werden. Mhm. Und um so viele Nuancen der Farbe Grün, dass ich finde, dass die Farbe Grün eigentlich jetzt neu gedacht werden muss.
Aha, okay, ich bin gespannt. Und ich merke, wir haben viel vor. Deswegen würde ich sagen, wir legen los. Viel Spaß beim Hören, liebe Leute, und los geht's mit Janas Azoren-Folge von Edelweiss Travel Tales.
Ich sitze in einem grünen, wasserdichten Anzug auf einem dieser gelben Zodiac-Boote, die mit Vollspeed über das Meer schießen, und halte mein Mikro fest in den Händen.
Oh mein Gott, die ist groß.
Und dann?
Da ist was, da war was. Oh mein Gott.
Ein Moment, der wirklich nicht eindrücklicher sein könnte. Vor mir taucht ein Pottwal auf. Einige Meter entfernt sehe ich den Rücken gräulich über der Wasseroberfläche des Atlantiks auftauchen und dann ist er wieder verschwunden. Und dann taucht er wieder auf, da ist er wieder. Und neben ihm erscheint noch ein Rücken.
Drei nebeneinander und einer weiter hinten.
Aufregung steigt in mir auf, wie kleine, blubbernde Bläschen, die sich in meinem Körper breit machen.
Could you tell me a little bit what we see? And
okay. Yes, so we are seeing, I believe it's 4 sperm whales. They are a family. So the sperm whales are matriarchal groups. So they stay together, the females stay together all their lives, with the great grandmother being the boss, then the grandmother, the mother, and the babies. And the males, they get out of the group between 4 and 20 years old to live solitary. And right now, probably is a group of females with a juvenile, and they are just traveling slowly.
Die Pottwalgruppen werden also von den weiblichen Walen angeleitet. Und sie bleiben ihr Leben lang zusammen. Alejandra ist Meeresbiologin und Guidin auf unserem Boot und erklärt mir später noch mehr zu diesen faszinierenden Tieren. Das sind die Klicklaute einer Pottwalfamilie. Es ist ein ganz seltener Moment. Die Tiere begrüßen ein Neugeborenes. Pottwale gehören zu den wenigen Tieren mit einer komplexen sozialen Struktur und eigenen Dialekten. Sie kommunizieren über diese Klicklaute, sogenannte Codas, die in jeder Gruppe anders klingen. Das Neugeborene wird um die 3 Jahre brauchen, um diese spezifischen Laute seiner Familie zu lernen. Aufgenommen wurden diese Laute mitten im Atlantik, vor der Küste von São Miguel, dort also, wo Alejandra und ich gerade die Pottwalfamilie beobachten. Die Azoren bestehen aus 9 Inseln, entstanden aus Vulkanen, umgeben von tiefblauem Atlantik. Ein mariner Knotenpunkt also mitten im Ozean. Pottwale sind das ganze Jahr über hier zu Hause. Sie gehören fest in dieses Ökosystem, zu dem Meer rund um die Azoren.
In the Azores, it's registered 26 different species. Possible to see. If you imagine that there is around 90 species of cetaceans in the world, you are talking about nearly 1/3 of the entire species, and this is already a wow fact.
Das ist Miguel. Miguel war auch derjenige, der mir die Aufzeichnungen gegeben hat. Sein Team von Terra Azul, seiner kleinen Whale-Watching Company, hat sie damals mit dem Hydrophon aufgenommen. In den Gewässern der Azoren wurden also bereits 26 Wal- und Delfinarten nachgewiesen. Das ist etwa 1/3 aller weltweit bekannten Arten. Manche sind das ganze Jahr über hier, wie zum Beispiel die Pottwale oder große Tümmler. Andere, wie Blau- oder Finnwale, legen auf ihrer Reise zwischen den tropischen Fortpflanzungsgebieten und den nahrungsreichen Gewässern im Norden einen Zwischenstopp hier ein. Nach der Tour laufen wir am Hafen von dem kleinen Ort Villa Franca do Campo ein und ich möchte von Alejandra wissen, warum sie tut, was sie tut. Und dann erzählt sie mir von einer Begegnung, die sie wohl nie vergessen wird.
I remember humpback whale breaching several times, like countless. It was the first year that I started working here and I couldn't believe it that I was seeing that. Like splashing, it was a juvenile humpback. It was amazing. It was the best sighting of my life here.
Breaching. So nennt man es, wenn Wale aus dem Wasser schießen und mit voller Wucht zurück ins Meer stürzen. Das dient zur Kommunikation, zur Parasitenabwehr und ist eine eindrucksvolle Demonstration von Kraft und Agilität zugleich.
Tell me a bit about this very situation. How did you feel seeing that?
I felt like all of my body was like bursting with heat and like magical sparkles. I don't know. I was even more excited than everyone on the boat. but yes, and then it's also good to feel the people enjoying it. But yeah, I felt like, wow, this is like...
Warum die Azoren so artenreich sind, erklärt mir später Miguel.
So the Azores are placed in this mid-Atlantic region, something that is called the microplate of the Azores.
Die Azoren liegen auf einer Art geologischen Naht, mitten auf dem mittelatlantischen Rücken. An der Schnittstelle also dreier großer tektonischer Platten, der amerikanischen, der eurasischen und der afrikanischen. In diesem Spannungsfeld wirkt die sogenannte Azoren-Mikroplatte wie ein Ventil, ein Ort, an dem sich gewaltige tektonische Kräfte entladen.
The Azores Islands are like big mountains that come from the bottom of the sea. Around this big mountains, this column of water, there is a lot of life which is released by the predominant currents.
Die Inseln selbst sind die Spitzen riesiger Vulkane, die vom Meeresgrund bis an die Oberfläche reichen. Rund um diese Unterwasserberge zirkulieren starke Strömungen, der Labradorstrom aus dem Norden und der Golfstrom aus dem Süden. Und genau hier, an diesem Punkt, entfaltet sich Leben. Neben den großen Walen und Delfinen wimmelt es hier nur so von anderen Meeresbewohnern. Hier findet man über 600 Fischarten, Haie, Mantarochen und Schildkröten. Miguel sagt, man könne sich die Inseln wie eine Oase in der Wüste vorstellen.
My mom and dad took me to the ocean. It was 2 months. Perhaps this is my primary connection to the ocean. After that, we lived 3 steps away from the beach. So all the summer playing and is spent on the ocean, in the beach, and swimming and snorkeling and opening the window to the wonderful underwater world. So it's this connection is really, really strong since ever. So I belong to the ocean too.
Ich gehöre auch zum Meer, sagt Miguel, und er meint es auch genauso. Denn er ist auf São Miguel geboren und als er 2 Monate alt war, haben ihn seine Eltern erstmals zum Meer gebracht und auch danach war er irgendwie immer mit dem Meer verbunden. Heute lebt er in Villa Franca do Campo, einem kleinen Küstenort an der Südküste der Insel mit direktem Blick auf den Atlantik. Dort hat er auch sein Whale-Watching-Unternehmen Terra Azul.
We have this beautiful island right in front of Villa Franca, which is a deeply connection from people from this town with the ocean.
Die Bewohner des Ortes haben also eine tiefe Verbindung zu dieser Insel. Der vorgelagerte Vulkankrater, also eine kleine kreisrunde vom Atlantik umspülte Insel, in dessen Innern sich eine geschützte türkisfarbene Lagune gebildet hat, ist quasi so eine kleine Erweiterung von São Miguel. Früher habe er dort als Kind gespielt und die ultimative Challenge damals war:
The challenge is one day to achieve the legal island in front, which is just around 500 to 800 meters by swimming. And when you achieve this, you really get your mature phase in your life. And for all the kids on my generation, this is like a big achievement.
Eine riesige Errungenschaft, die die Phase des Erwachsenseins einläutete, war es also, wenn man als Kind diese Insel schwimmend erreichen konnte.
So all our lives is around this, going to the beach and going to the island and feeding from algae and crabs and enjoy this beautiful, amazing extinct volcano which has a crater inside and with a beautiful lagoon. So this is a magic place to spend your youth and to build your relationship with the nature.
Miguel erzählt mir, dass sie damals all ihre Zeit im und ums Wasser herum verbracht haben. Sie seien am Strand gewesen, zur Insel geschwommen, haben sich von Krabben und Algen ernährt und eine starke Verbindung zur Natur aufgebaut. Und das ist, was er heute weitergeben möchte.
Nobody can love something they don't understand. So providing this education is really important. It's part of my nature too, to not only to enjoy, but my duty to respect and to share this knowledge.
Er sagt, man müsse die Verbindung und das Verstehen der Natur und der Tierwelt wiederherstellen, damit wir schützen, was wir lieben. Und das passiert seiner Meinung nach eben durchs Erleben. Er fühlt Verantwortung für die Tiere, aber auch für die Geschichte seiner Insel. Ich frage ihn nach der Signora da Fatima.
Yeah, you touched my heart now. Because the Signora da Fatima is it's a social responsibility project from Terra Azul. It's a traditional whaling boat from the Azores that was built in 1946. So in the 70s, she was abandoned on the harbor because it's the end of the whaling activities. And in 2007, I bought this remains. From 2010, it's the only traditional whaling boat actually active and sailing in São Miguel.
Miguel kaufte also damals ein altes Walfangboot und ließ es wieder aufbauen. Heute ist es das einzige restaurierte Walfangboot von São Miguel. Ich frage ihn, warum er sich ausgerechnet dazu entschieden hat.
In 1986 we showed to the world that was possible to still live from the whales, not by killing them, but for ecotourism, for education and conservation. So this evolution is something that make the Azorean people an example to the world. And we wanted to symbolize this shift with the restoration of a traditional whaling boat.
Er möchte mit der Restaurierung des Bootes also den Wandel vom Walfang zum Schutz der Tiere symbolisieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Heute dient das Boot den InselbewohnerInnen zum Rudern, zum Segeln, zum Zusammenkommen und dazu, wieder eine Verbindung zum Meer herzustellen. Denn
it's some kind of a paradox that we live in the islands, because for most of the people, they go to the beach and they look at the ocean like a barrier, a frontier. So they don't see the ocean as a link with the other islands and the islands to the world, which is a very important mindset, even for your life, and to understand that there is other things in the world that you can embrace, you can learn, you can share. Now I use this boat for that, to relink the people to the ocean and to provide them the opportunity to sail and to row.
Er sagt, für viele sei das Meer so eine Art Grenze. Ich merke bei unserem Gespräch, dass Miguel besonders davon berührt ist, mit seiner Señora da Fátima die Menschen untereinander wieder zusammenzubringen, aber eben auch wieder mit dem Meer zu vereinen. Das Meer also als verbindendes Glied zwischen Menschen, den Inseln und der Welt.
And because it's an historical book as well, there is something that it's quite unique, which is this memory, this history that people live together, because it's a seven people crew boat, rowing and sailing. And after a couple hours outside and to do some sport, to gain some health as well, people come back to the marina and celebrate this thing, which is very rare today as well, which is friendship, seamanship, and something that only historical boats can provide.
Die Azoren sind aber nicht nur ein Ort, um Wale besonders gut beobachten zu können, sondern auch, um an Land einiges zu erleben. Und deswegen treffe ich mich jetzt mit Oliver.
Ja, heute möchte ich dir, wir sind ja gerade unterwegs, ein bisschen meine Heimatinsel zeigen.
Ja, und mir wurde tatsächlich noch nicht verraten, wo genau wir jetzt eigentlich hinfahren. Ich lasse mich überraschen und bin schon super gespannt. Aber das, was wir hier jetzt schon sehen können, ist auf jeden Fall fantastisch. Also wir haben ein bisschen wolkenfangendes Wetter. Das macht aber überhaupt nichts, finde ich, denn das hat irgendwie auch so seinen Charme. Und genau, gerade haben wir das Meer schon gesehen und jetzt fahren wir hier die kleinen Straßen entlang und rechts und links, das ist grün.
Und die Kühe stehen auf der Weide.
Genau.
Genau, die Milchkühe. Es gibt ja circa genauso viele Kühe wie Menschen hier auf den Inseln. Genau, also das kann man sich merken.
Von unserem ersten Stopp wusste ich also nur, von Ponta Delgada aus fahren wir Richtung Westen. Vorbei an vielen sanften grünen Hügeln, die mich ein bisschen an Hobbiten erinnern. Vorbei an kleinen Dörfern und vorbei an dichten Farnen und moosbewachsenen Mauern.
Wir fahren jetzt mit dem Auto und meine Haupttätigkeit ist aber, naturbegeisterte Menschen zu Fuß über diese Inseln zu führen. Und ich finde, das ist einfach die ideale Geschwindigkeit, um sich alles genau anzuschauen. Wir haben jetzt da schon Blumen gesehen, aber eine Sekunde später sind sie schon wieder hinter uns. Aber gerade wenn man zu Fuß geht, dann hat man wirklich Zeit, um die Natur aufzunehmen, auch um die Vöglein zwitschern zu hören und so weiter, ein Bächlein rauschen zu hören. Das ist für mich eigentlich und glaube ich auch für viele Leute, die hier Urlaub machen möchten, das Ideale, um einfach hier richtig runterzukommen.
Und obwohl ich erst am Abend zuvor auf der Insel angekommen war, merke auch ich, dass hier ein anderes Tempo herrscht. Die Insel strahlt eine Art Entschleunigung und Gelassenheit aus. Je näher wir der Küste kommen, desto schroffer wird die Szenerie. Schwarze Steilklippen und der Atlantik tauchen auf, wild und weit. Und dann lüftet Oliver das Geheimnis.
Und wir wollen runter. Den Namen kann ich dir schon mal verraten. Ferraria steht hier angeschrieben. Die Ponta de Ferraria ist die Westspitze.
Wow, und ich sehe hier zu meiner Rechten Vulkangestein. Dunkle Hügel tun sich auf und zur Linken ist das wilde Meer zu sehen.
Und da wollen wir vielleicht gleich schwimmen gehen. Also ich hoffe, du hast deine Lebensversicherung abgeschlossen. Nein, wir schauen mal, aber
Bikini habe ich eingepackt.
Ja, ja, das ist einmal wichtig. Wir fahren jetzt steil hier runter, die letzten Kurven zum Meer.
Steile Serpentinen, wow, oh mein Gott, das ist sehr eindrucksvoll, wow.
Ja. Ich hoffe, diese Überraschung ist schon mal ganz gut gelungen.
Die ist auf jeden Fall gelungen. Oh. Und die Farbe des Meeres im Kontrast zu diesen schwarzen Felsen, Wahnsinn, Wahnsinn. Das, was bei diesen stürmischen Verhältnissen und eher bedecktem Wetter wie ein Witz klang, war tatsächlich aber ernst gemeint. Wir parken also, steigen aus und Oliver zeigt auf eine schmale, felsige Bucht unter uns.
Und da vorne, wo das Meer so tobt, da möchte ich mit dir jetzt gleich schwimmen gehen. Warum? Es gibt hier eine Meeresquelle, da kommt es von der Unterseite bei Ebbe warm dazu. Und wenn wir Glück haben und es nicht zu wellig ist, dann können wir da in ca. 40 Grad warmem Meerwasser schwimmen.
Oh, das sieht fantastisch aus. Ich bin gespannt, ob es wirklich so warm ist. Ein paar weitere abenteuerfreudige Menschen baden schon in der Bucht und er ruft ihnen zu. Was folgt, ist ein abenteuerlicher Abstieg über rutschiges Lavagestein mit scharfen Kanten mitten im tosenden Wind. Mein Herz schlägt ganz schön hoch, als ich über die Felsen klettere, um ins Wasser zu gelangen. Wellen schlagen gegen das Gestein, ziehen sich zurück, kommen wieder. Es ist laut und unberechenbar. Wir schaffen es ins Wasser und zu meiner Freude ist es wirklich nicht atlantisch kalt, sondern angenehm warm. Allerdings ist dies auch kein Moment der Entspannung, aber einer, der mir die Insel zeigt, wie sie auch sein kann. Roh, direkt, pur und kraftvoll.
Oh, wir kommen gerade aus dem Wasser.
Bist du leicht fröstelnd?
Leicht fröstelnd, aber das Wasser war schön warm.
Ja, es war wirklich unglaublich. Zwar heute nicht ganz leicht, ohne Leiter hier rein und raus zu kommen, aber wir haben es gut geschafft und ich glaube, es ist einfach ein fantastisches Erlebnis und besser kann man den Tag gar nicht beginnen.
Das war unglaublich.
Als ich wieder hinausklettere, durchgepustet, salzverklebt, mit warmem Wasser auf der Haut und kaltem Wind im Gesicht, weiß ich, jetzt bin ich angekommen. Eingetaucht in die Azorenreise, im wahrsten Sinne. Mit nassen, winddurchzausten Haaren auf dem Weg zurück zum Auto höre ich dann plötzlich Töne. Was ich genau höre, kann ich erst gar nicht richtig ausmachen, aber als ich näher komme, sehe ich, dass da ein Saxophonspieler direkt am Meer an den dunklen Steilklippen steht und allein im Wind spielt. Sein Name ist Julius Gabriel und er ist Teil des Tremor-Festivals, das einmal im Jahr auf São Miguel stattfindet. Das ist ein Musik- und Kunstfestival, das Konzerte und Performances an ungewöhnliche Orte bringt. Mitten in die Natur, in alte Gebäude, an heiße Quellen und eben auch an diese raue Küste. Viele bunt gekleidete und künstlerisch aussehende Menschen laufen uns entgegen auf dem Weg hinunter zum Felsen und zum Saxophonspieler. Das Publikum des Tremor-Festivals folgt also der Musik und folgt den Tönen, die sich im tosenden Wind zerstreuen. Oliver und ich ziehen weiter.
Ja, wir fahren jetzt rauf zu den Kraterseen von Setsidadisch. Im Moment können wir nicht viel sehen, weil wir im Nebel fahren.
Aber es ist sehr mystisch.
Genau. Und diese Vulkanlandschaften zählen auch zu den 7 Naturwundern Portugals. Wirklich eine grandiose Landschaft. Wenn man an diesem Krater mit dem Rad oder auch zu Fuß, allerdings ist es dann wirklich ein langer Marsch, einmal rundherum geht, das kann man machen, dann sind es über 30 Kilometer. Also das ist wirklich ein langer Weg, aber bei schönem Wetter hat man dann gewaltige Blicke einerseits in den Krater hinein. Die Kraterwände sind mehrere hundert Meter hoch und ganz steil an der Innenseite und an der Außenseite blickt man wieder auf das blaue Meer. Also es ist wirklich grandios, hier entlang zu wandern.
Und dann kommen wir oben am Kraterrand an. So, es ist leicht windig, wir sehen immer noch Nebel. Wo laufen wir gerade hin?
Ja, wir sind jetzt am Königsblick, am Vista do Rei, 580 Meter über dem Meer. Da ziehen schon die Nebelschwaden hoch, ganz mystisch. Und ich hoffe, dass wir in Kürze den Blick auf dieses weite Kraterrund haben.
Ich bin gespannt. Und ja, wir haben Glück und blicken durch den ganz kurz aufreißenden Nebel auf das größte Süßwasserreservoir der Azoren. Und das ist schon fast weltbekannt. Der Lagoa Azul und der Lagoa Verde. Eigentlich ist das nur ein Gewässer, das durch eine Brücke getrennt ist. Und wenn die Sonne richtig steht, dann erscheint die eine Seite grün und die andere Seite blau.
Du hast mich vorher gefragt wegen einer Legende zu diesem blauen und grünen See. Da gibt es mehrere Geschichtsvarianten. Ich mache jetzt die romantische, auch wenn es kein Happy End hat, das sage ich gleich dazu. Aber man muss sich vorstellen, dass hier in diesem kleinen Dorf ein König gelebt hat und der hatte eine Tochter und die Prinzessin hat sich natürlich hier etwas gelangweilt am Hof und hat immer wieder Ausflüge gemacht in die Natur und hat bei einem dieser Touren einen Hirtenjungen getroffen, in den sie sich unsterblich verliebt hat und es begann, wie man bei uns auf Österreichisch sagt, ein Techtelmechtel, ein Gspusi und sie haben sich immer wieder getroffen. Als dann der König allerdings von dieser Liaison erfahren hat, war er gar nicht beglückt und hat die Tochter zur Besinnung gerufen und gesagt, mein liebes Mädel, das kann ich dir jetzt nicht erlauben, das ist nicht standesgemäß und ich werde jetzt alle Prinzen aufreiten lassen, dann suchst du dir einen würdigen Ehegatten und ich möchte, dass du eben diesen Hirtenjungen nie wieder siehst. Tja, das war natürlich für sie ein Riesenschock, denn es war wirklich wahre Liebe und sie hat ihren Vater dann angefleht, ihn doch zumindest noch ein letztes Mal sehen zu können, damit sie sich gebührend voneinander trennen und verabschieden können. Und der Lieblingsplatz war immer die Brücke, die es übrigens damals noch gar nicht gegeben hat. Also das ist die dichterische Freiheit. Und sie haben natürlich sehr, sehr traurig, waren sie viele, viele Tränen vergossen. Von den blauen Tränen, des blauen Blutes der Prinzessin ist der blaue See entstanden und von den smaragdgrünen Tränen des Hirtenjungen ist der grüne See entstanden. Und kein Happy End, aber so ist diese Legende zur Entstehung der Kraterseen von Setsi Dadesch.
Und dann versuchen wir noch auf der anderen Seite bis an die Küste zu sehen.
Jetzt ist ja auch neblig.
Genau. Ja, verpasst, aber
der Nebel folgt uns.
Ich hatte schon viele Wanderungen, wo ich wirklich geschafft habe, wieder die einzige dunkle Wolke zu finden. Und ich bin mit meiner Gruppe pitschnass geworden und dann telefoniere ich mit meiner Freundin und die liegt am Strand und erzählt mir gerade, wie heiß es ist und sie war gerade schwimmen. Also das ist alles möglich, auch im Sommer, dass man da geduscht wird. Das macht für mich zumindest auch den Reiz der Azoren aus, diese Unberechenbarkeit. Selbst obwohl ich schon 15 Jahre hier bin, trickst auch mich das Wetter immer wieder aus.
Immer mal wieder eine kleine Challenge.
Genau. Ja, so bleibt es spannend, auf jeden Fall.
Also Wetter genauso vielseitig wie die Landschaft.
Wir fahren weiter und ziehen wieder vorbei an 1000 verschiedenen Grüntönen.
Ja, jetzt fahren wir gerade wirklich schon auf 700 Meter über dem Meer und da gibt es irrsinnig dicke Moosteppiche. Es gibt 200 Moosarten hier auf den Azoren. Es ist unglaublich. Ich kann da an manchen Stellen, nur um zu verdeutlichen, wie dick die sind, diese Teppiche, den ganzen Arm reinstecken. Also so dick sind diese Moosteppiche. Und nicht nur, dass die wunderschön sind mit verschiedenen Farben, so in Gelb und Rot und Ocker, sondern ist auch ein ganz wichtiger Wasserspeicher. Denn sehr oft diese Nebel, die hier vorbeiziehen, die können von verschiedenen Bäumen, aber auch von diesen Moosen natürlich aufgesaugt werden und dann langsam wieder abgegeben. Also auch wenn man diese Moospolster dann ein bisschen, sollte man nicht allzu viel tun, aber ich mache es dann oft an einem kleinen Stück so richtig ausdrückt, das ist wie ein Schwamm. Also der ist vollgesogen, wirklich mit Trinkwasser.
Neben diesen eindrucksvollen Moosteppichen und den Nebelwäldern sind die Azoren auch für ihre beeindruckende Blumenwelt bekannt. Allen voran die Hortensien, die jetzt gerade Anfang April leider noch nicht blühen, aber dann später um Mai herum ungefähr in der Blüte stehen. Das Frühjahr wird auf den Azoren übrigens von ganz bestimmten Vögeln eingeläutet.
Immer im Frühjahr kommen die Cagarros hierher. Cagarros, ganz einfach auf Portugiesisch, auf Deutsch ist der Name etwas länger. Da heißen die dann Gelbschnabel-Sturmtaucher. Und die kommen immer im Frühling, so gegen März, hierher, suchen sich dann ihre Nistplätze. Man schätzt ca. 70% der Weltpopulation dieser Vögel und die bleiben dann den Sommer über hier. Für uns ist das immer ein Zeichen, wenn diese Gelbschnabler zum ersten Mal, wenn man ihre Gesänge hört, dann kommt das Frühjahr. Dann wird das Wetter besser, die Tage länger und da freuen sich natürlich alle Azorianer drauf, weil wir doch im Winter oft schlechteres Wetter haben als in den Sommermonaten. Und ich kann es jetzt nur nachmachen, man kann sich das auf YouTube anhören, die Gesänge dieser Gelbschnabel-Sturmtaucher.
Ja, bitte, mach doch mal nach.
Die klingen ungefähr so.
Super. Okay, also hört euch das mal auf YouTube an.
Bitte, aber das klingt dann deutlich besser. Das ist eine kleine Albatrosart. Die fliegen wirklich ganz knapp übers Meer, sind oft mit Delfinen an der Jagd von irgendwelchen Sardinenschwärmen dabei. Also wenn man bei einer Walbeobachtungstour oder mit Booten draußen am Meer ist, dann sieht man diese Kagarros oft wunderschön im Flug. Also es ist beeindruckend.
Nach einem Lunch in einem kleinen alten Gasthaus und dem Besuch des Surf-Hotspots von São Miguel, dem Santa Barbara Beach, geht es für uns zur letzten Station des Tages.
So, my name is Ruben. And here we have a thermal spa. The name is Termas das Caldeiras de Ribeira Grande. We have two thermal pools outside. The water outside is a sulfuric water. It's sulfuric and silica. And it's very good for probably your muscles, inflammations. For example, if you have psoriasis, acne, inflammations, the water is very good. Yeah. The water, if you see outside, the water's coming here. Use the pumps and the machines, and we have a long time for arrive here. If you see outside, the temperature is around 90 degrees until 110, but at the moment, for example, you can check, it's around 37 and 39 degrees.
Nun heißt es also zum Ende des Tages noch einmal abtauchen in das wohlig warme und gesunde Wasser. Zur Verabschiedung zeigt uns Ruben noch voller Stolz.
So here we have the first bathtub in Azores. We have a date in the 1803 when the King Don Carlos first when visit in Azores take a bath here. I can show it for you.
Und damit lässt Ruben ungefähr 37 Grad warmes Thermalwasser in die erste Badewanne der Azoren von 1803, in der schon der damalige portugiesische König Don Carlos I. höchstpersönlich badete. Als wir aus der Therme wieder hinaustreten, neigt sich die Sonne so langsam dem Horizont und ich höre den Gesang der Vögel und das Rauschen des Windes in den Blättern der Bäume um uns herum. Eine Stimmung, die mich auch schon zu Beginn meiner Reise bei der Ankunft im Hotel Senhora da Rosa begrüßte und die mir auch dort schon so besonders aufgefallen war. Es fühlt sich ein bisschen an, als würde der Wind mich irgendwie beruhigen. Etwas, von dem mir auch Erika vom Hotel berichtet.
When I go outside, I hear a lot birds. And the wind through the trees, it's the most beautiful and peaceful thing to hear and feel. I think the most interesting thing in the world that we can live is hearing the wind through the trees and the birds, the sound of the birds, it's amazing. Like these small things, the birds and the winds, and you don't pay attention to this. And I think this is really interesting to pay attention. And we lost, if we don't pay attention, we are losing really beautiful things on this world, that mm-hmm. it's nature. And we should protect so we can live more like this.
Protect and reconnect.
Yes.
Erika erzählt mir später auch noch von ihrer liebsten Frucht, die morgens selbstverständlich am Frühstücksbuffet zu finden ist und überall auf der Insel, auch im Hotel, angebaut wird. die Ananas.
So this is our heated plunge pool. It's around 37 degrees.
Oh my God, look at that. Wow, can I go inside?
Yes, of
course.
Yeah, we are inside of the greenhouse of the pineapple plantation. We have a lot of them right now growing up. The pineapples takes like 18 months to grow. And when they are good to collect, we also use it for our breakfast. The greenhouses needs to be warm, and it's made it with glass, recycled glass, so they are very fragile.
Yeah, it's incredible. I never saw something like that before. And there's a pool in the middle.
Yes, exactly. And the water, it's very cozy and warm, so we can feel it's hot, around 37 degrees. Mm-hmm. So it's very nice to relax.
Beautiful. Maybe I try that.
Yes, of course.
Okay. Anna Christina zeigt mir den kleinen Pool im Ananas-Gewächshaus, wo eine wirklich sehr besondere Atmosphäre herrscht. Es ist sehr warm, tropisches Klima, wie man das so kennt aus Gewächshäusern. Und um mich herum ganz, ganz viele kleine, wachsende Ananas. Die Aussage von Erika über dieses Geräusch des Windes in den Bäumen und die Entschleunigung vom Baden im warmen Pool neben den Ananas begleiten mich als Motto auch auf meiner weiteren Reise. Am nächsten Tag geht es dann für mich an einen anderen dampfenden Ort.
So, what's your name?
My name is Rita and I'm 17.
Mm-hmm. And where are we right now? What's this place?
We are in Furnes, in Azores, São Miguel.
Okay, and it's your first time to be here?
Yes, it's my first time.
And what do we see here?
We see the Furnes. It's a very hot water in the ground. And then they made the cozido.
Cozido, das ist das Nationalgericht hier. Und ich frage mich, was es genau damit auf sich hat. Vanessa vom Team dort kann mir genaueres dazu erzählen.
We serve the typical stew. It's a food that's cooked for 12 hours overnight. It has beef, pork, chicken, blood sausage, meat sausage, pork rib, pork feet, potato, sweet potato, yam, cabbage, kale and carrot.
Wow.
Yeah, it's a very famous dish. It's very tasty. We have other foods, but that's the special.
So where do you cook it?
Well, we cook it in the hot springs. Using only the heat. It doesn't take any water, not even inside the pan. The pan is layered with vegetables and the meat. We only use salt for it. No other things, no peppers, no tomato sauce, nothing.
Die heißen Dämpfe steigen überall empor und es blubbert und brodelt. Und einer der Wärter verschließt die Kochlöcher ganz gewissenhaft, um die Hitze dort zu konservieren. Drumherum gibt es aber noch so viel mehr zu sehen.
Oh, you can see a lagoon. It's magical any time of the year with rain, with fogginess, with sun. Every day is different. It's so special, so peaceful. It just brings us so much joy. This is actually my favorite place on the island. When I started working here, I felt like I was the luckiest person in the world. So it's a must see place.
What makes it so special for you?
Oh, the calmness, the peacefulness it brings, the joy, you know, seeing people so happy. When they come here, they're just mesmerized by it. It's amazing.
Ich frage sie nach diesem riesigen Park, der sich direkt neben uns den Hang hochzieht.
This is called Parc Grenat. It's a 18-hectare park, a 5-kilometer hike. We also have 4 waterfalls inside, animals, and 3 hot tubs you can use. This is a fairy tale place. If you go inside the park, once you start seeing the waterfalls, it's a 630 stepway, but it's so worth it. Once you're at the top, it's like you're on the top of the world. It's amazing.
Und dann geht's für mich auch schon wieder weiter. An einen Ort, der auch sehr grün ist, wo es aber ausnahmsweise nicht um heiße Dämpfe geht, die aus der Erde schießen. Und dieser Ort liegt weiter oben in hügeliger Lage und wird von einer Familie betrieben.
We are in Gurian. It's a place where the tea grows. We are since 1883, so we are very old. We never stop making tea.
Wir sind auf Goriana. Das ist die älteste noch aktive Teeplantage Europas.
I'm Madeleine. I'm the CEO from the Goriana Tea Factory and I'm the fifth generation of the family working here.
Madalena steht vor mir mit dunklen Augen und ruhiger Präsenz und offenem Blick. Und sie gehört zu der Familie, die an der Nordküste von São Miguel seit 5 Generationen Tee anbaut. Gorianas Geschichte beginnt mit einer Frau, erzählt mir Madalena. Ihre Ururgroßmutter bewirtschaftete das Land damals noch als Orangenplantage. Als eine Krankheit dann die ganzen Orangenbäume auf der Insel zerstörte, stellte sie alles um, auf Tee. Ein mutiger Schritt, der den Grundstein legte damals für eine Tradition, die bis heute von der Familie weitergetragen wird. Viele der Plantagen überlebten die folgenden Jahrzehnte nicht, aber Goriana schon, weil sie erfinderisch waren.
First was my great-grandfather, Jaime. He put the electricity in the tea factory.
1926 baute Madalenas Urgroßvater also ein Wasserkraftwerk, um Strom zu erzeugen, in einer Zeit, in der niemand sonst Strom hatte.
One day I found a old lady in the village and she told me, when I was a child, I go to Gorianitz and it's like, now you go to NASA. Because I didn't know what is light and your grandfather opened the light for me to see a lamp. And it was like NASA in the 20th century.
Yes, yes. That's amazing. You can't imagine that today, right?
Goriana was always open for the people.
Bis heute betreibt Goriana die Produktion energieautark mit Wasser. Aber nicht nur der Erfinderreichtum hielt alles am Laufen, auch dass ihre Familie die Plantage wie ein Familienmitglied behandelt.
Me and my family, the first thing that we think about in our family, it's Goriana. She's like one of us. We don't dream to have good cars, very good life. No, it's Goriana that have to have a good life, to give us, me and my employers, good life.
So you consider her as like a family member?
She's like a grandmother. She's our grandmother. And everybody lives around this grandmother.
Was die Plantage noch lebendig hält, ist ihre Neugier und die enge Zusammenarbeit mit den Wissenschaften.
So university come here, teach us how to make the tea inside of the tea factory.
Als Madalena auf der Plantage aufwuchs, sah das Leben noch ganz anders aus. Irgendwann zog sie dann zum Studieren weg, aber...
I always know that I was going to come back.
Why?
Because it's my life. It's what it's like. I have a friend that said that my heart is green. And it's true, it's green. So I had to come back.
Sie ist also zurückgekehrt und sie liebt es, dort zu leben. Sie erzählt mir, ihr ganzes Leben dreht sich um die Plantage. Und in den wenigen Momenten, wo sie mal nicht auf der Plantage zu finden ist, liebt sie es, zum Windsurfen zu gehen. Und dann führt sie mich in die Fabrik und erklärt mir, wie der Tee entsteht.
They go up where you saw, then they come down to these two machines to roll the leaf. Then first time we separate to go to oxidation process.
Zwischen den dampfenden Rohren und den ganzen klappernden Maschinen und dem Duft nach frisch verarbeitetem Tee scheint die Zeit irgendwie stehen geblieben zu sein.
They go to oxidation process for 2-3 hours. The plant and the leaves, they are the same. Only the process, they are different.
I didn't know that. That's so
many
interesting.
Many people like it. They think it's
yes. Nach der Ernte werden die Blätter dann gewelkt und gerollt. Und für schwarzen Tee folgt dann die Fermentation Und für Grüntee wird dieser Schritt übersprungen. Die Blätter werden direkt getrocknet. In einem der Seitenräume sitzen mehrere Frauen an einem Tisch und sortieren ganz konzentriert und geduldig den Tee, der vor ihnen ausgebreitet liegt.
This is black tea and we're taking out the stems. These brown sticks.
Yeah. Why?
Why? To give a better look at the tea. Mm-hmm.
Mm-hmm. So it's more about the look or
yes,
the taste?
More about the look.
Ah. Well, that's a very like fiddly work, right?
Yes.
So you do that like all day long?
Sometimes. Mm-hmm. Sometimes like I'm in the I'm working on the machine and I'm doing this at the same time.
Mm-hmm. And do you like doing that?
Yes. Mm-hmm. I already do this for 27 years.
Wow, that's a long time. So you really like to do that.
Ich frage Carla, eine der Frauen, die dort mit den anderen sitzt und in Kleinstarbeit den Tee sortiert, ob sie diese Arbeit als meditativ empfinde.
For me it is. Mm-hmm. For some people they get stressed, but for me no.
That's a bit like drawing mandalas or something. I'm not very patient to do that.
If you're not, I don't think you would be good to do this.
No, I don't think so too.
Seit 5 Generationen waren es immer die Frauen, die den Betrieb leiteten. Heute sind es Madalena und ihre Schwester, die verantwortlich sind, aber die Fäden hält immer noch ihre Großmutter in der Hand. Sie ist mit 98 Jahren weiterhin die Besitzerin der Plantage.
Here is my grandmother's house and that window is the window that she comes to see everything that's happening in the tea factory. And so you see that she can see everything.
And it's right in front of the production here, right? Yes.
Auch Koriana spürt den Klimawandel. Dieses Jahr deutlicher denn je, erzählt mir Madalena, denn die Erntezeit hat sich um Wochen verschoben.
So we have to understand the weather. Because my grandmother always says that something you cannot make war. Love and the weather. When you love and the weather, you cannot change.
Ihre Großmutter sagt immer, 2 Sachen kannst du nicht bekämpfen, die Liebe und das Wetter. Ich frage sie, was ihr Tee bedeute.
It's like water. It's like something you have. If you don't have, you die. It's what tea means for me. It's if I don't have tea, I die. And it's my passion. It's the number, I think my son is the number one and tea is the second. Because I was a mother. If I said tea was first, then my son was, I was cruel. But tea is everything to me.
Tee sei also höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum ihre Großmutter immer noch mit ihrer Cleverness alles überblicke. Mit 98 Jahren vom gegenüberliegenden Fenster. Und dann frage ich sie noch, was der beste Tee ist.
My father always... With the age, I understand what he said, but in that moment, I didn't understand. We were in an interview, me and my father, I was younger. They asked my father if Goriana was the best tea in the world. And I thought he was going to say, yes, it is. But he was a very true man. And he said, no, the best tea in the world is the one that your grandmother did. So the tea is something that come in your soul. That brings you memories.
Zum Abschied drückt sie mir dann noch Tee in die Hand und eine Quijada aus Villa Franca do Campo. Das ist ein kleines Gebäck mit geheimem Rezept und großem Ruf. Am nächsten Tag fahre ich dann also genau dahin weiter, denn ich will wissen, was es mit dieser süßen Spezialität auf sich hat.
We are in Villa Franca do Campo. This is the factory of the Quijadas de Villa.
Die Quijadas da Villa sind kleine süße Törtchen, die mit ganz viel Puderzucker bedeckt sind.
The factory started in 1961. It's a recipe from the nuns. The nuns used the whites of the egg to other things, and that they have a lot of egg yolks. So they created the sweet.
So it was just invented.
To not put on the trash.
Okay, so that's a very nice invention then.
Die Nonnen hatten also damals Eigelb übrig und wollten irgendwie was damit anfangen, um es nicht zu verschwenden. Und so entstanden damals die Quijadas.
And you're sticking to the same recipe, yes, ever since.
The same recipe, the same ingredients and the best of.
Und was ist nun drin in diesen Törtchen?
It's made by flour, sugar, egg yolks, butter and milk. It's very old recipe.
Well, that sounds so easy, but it's like very special. It's very delicious. It's
a cake cooked twice. They do it in two ways. They prepare the filling in one day and the other one they cook all together.
Meine Zeit auf den Azoren neigt sich dem Ende. Und zum Abschluss möchte ich noch einmal versuchen, einen Blick zu erhaschen auf einen bestimmten Ort, der bisher durch den Nebel verhangen gewesen ist. Und dort treffe ich...
Ja, hi, ich bin Lisa und ich bin hier gerade in meinen Osterferien. Ich bin Lehrerin auf Reisen auf den Azoren.
Sehr schön. Und wir haben uns gerade hier spontan getroffen an einem Aussichtspunkt, an einem Miradouro, und schauen jetzt hier runter auf ein unglaublich schönes Szenario. Vielleicht magst du einmal kurz für unsere Hörenden beschreiben, was wir hier sehen.
Ja, also wir schauen hier gerade in das Tal hinunter auf den Lagoa do Fogo. Das ist einer von drei großen Seen hier auf der Hauptinsel São Miguel. Und es ist unglaublich schön, die Sonne geht gerade hinter den Wolken unter. Man sieht, wie sich die Wolken färben. Über uns schwebt eine dunkle Wolke hinweg. Es ist einfach unglaublich. Man kann sich das kaum vorstellen.
Mhm. Erinnert uns ein bisschen an Neuseeland, haben wir gerade schon festgestellt. Ne? Diese Grüntöne, Grüntürkis und dann so diese Hänge, die runterfallen ins Wasser. Also wahnsinnig, wahnsinnig schönes Szenario.
Während sich der Himmel also langsam rosa färbt, nehme ich innerlich Abschied von diesem besonderen Ort. Ein Ort voller Natur und Grün und vielseitiger Wetterlagen und unterirdischer Kraft und gelassener Ruhe. Ein Ort, an den ich ziemlich sicher wiederkehren werde, denn vor mir liegen schließlich noch 8 weitere Inseln, die es zu erkunden gilt.
Das war Janas Reise auf die Azoren mit ganz vielen Begegnungen, Einblicken und einer, wie ich finde, wirklich ganz eigenen Atmosphäre.
Und ich hoffe, man konnte wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie besonders dieser Ort ist. Nicht nur wegen der wunderbaren grünen Landschaft, sondern vor allem wegen der Menschen und ihrer Verbindung zur Natur.
Ach, also ich glaube, bei mir wird ganz viel nachwirken von dieser Folge. Die heißen Quellen, die Teefelder, Wale, alte Rezepte, da war ja ganz viel mit dabei. Und eben insgesamt dieses Leben, das bewusst und naturverbunden und auf so eine ganz eigene Weise sehr erfüllt ist. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber das war schon den Eindruck, den ich grundsätzlich erhalten habe durch diese Folge.
Ja, ich glaube, man bekommt auch mit, dass ich sehr beeindruckt bin von den Azoren und dass das mit Sicherheit nicht meine letzte Reise dorthin gewesen ist. Und ich hoffe, dass man so ein bisschen von dieser Kraft und Ruhe transportiert bekommen hat.
Und wenn ihr, liebe Leute, die Azoren selbst entdecken wollt, Edelweiß fliegt euch direkt nach Ponta Delgada, und zwar von März bis November, und nach Terceira von Juni bis September. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf der Edelweiß-Website.
Danke fürs Zuhören und vielleicht führt euch eure nächste Reise ja auch auf eine Insel mitten im Atlantik.
Bis bald bei den Edelweiß Travel Tales und nächstes Mal geht's dann nach Jamaika. Ciao, ciao.